Ja, natürlich mein Gruß an alle hier und danke für die Einladung. Schön, dass ich auch mal auf der Aufwärmkonferenz sein kann. Toll hier. Kann auch schon mal sagen, besonders finde ich diesen Kaffeetisch hervorragend organisiert, ja. Nein, doch. Zuerst hat mich gefreut, dass ich nur 20 Minuten reden muss, weil da muss man ja weniger vorbereiten. Aber ich habe festgestellt, dass ich die Sachen, die ich gerne sagen möchte, in einer freien Rede in 20 Minuten nicht hinkriege. Ihr anscheinend auch nicht. Und deshalb muss ich ärgerlicherweise gegen meinen eigenen Vorsatz verstoßen, weil ich wollte Referate nicht mehr verlesen. Ich werde es jetzt trotzdem verlesen müssen, um meine Zeit einzuhalten. Okay. Analyse. Vorweg möchte ich eine Grundanalyse skizzieren und spekuliere darauf, dass wir hier als Antimilitaristen und wohl in der Mehrheit Nicht-Pazifisten diese mehrheitlich anhängen. No risk, no fun. Da ich zum Zeitpunkt des Schreibens meines Textes die anderen Positionen meiner Podiumskollegen nicht kannte, entschuldige ich mich für mögliche Überschneidungen. Ich hoffe, es sind viele. Wie gesagt, ich übergehe die pazifistische Position. So gehen wir also davon aus, dass finaler Widerstand und Revolution mit Waffengewalt und deswegen unter Nutzung von militärischem Wissen und Vorgehen betrieben werden muss. Denn die Bourgeoisie, wie schon gesagt, wird nicht freiwillig ihren Platz räumen. Somit ist es erforderlich, sich diese Sachen anzueignen oder sich mindestens bewusst zu sein, sie sich aneignen zu müssen. Das Proletariat, also die Frauen und Männer und alle dazwischen und außerhalb, die ihre Lohnarbeit verkaufen müssen, um zu überleben, sind aufgrund ihrer ökonomischen Position im Kapitalismus das revolutionäre Objekt, wie wir wissen. Das gilt auch für die, die ihre Arbeitskraft schon nicht mehr verkaufen dürfen oder können und deswegen von staatlicher Stütze vegetieren oder noch weniger. Der Umstand, dass Arbeiter womöglich eine Uniform der Bundeswehr tragen und vielleicht sogar ins Feld gegen uns ziehen, ändert daran nichts. Es gilt, um alle Proletarier zu ringen, besonders um die in Uniform. Es gilt, sie zu agitieren und ihnen zu helfen, ihren wahren Feind zu erkennen, mit dem Ziel, dass sie dann, wie auch schon gesagt, irgendwann die Waffen auf diesen Feind drehen und eben nicht mehr auf ihre Klassenbrüder und Schwestern feuern. Die Wehrpflicht der Bundeswehr musste schon immer und muss auch, wenn sie wiederkommt, von zwei Perspektiven betrachtet werden. Zum einen aus der Perspektive der Bourgeoisie, die die Wehrpflicht für ihren Krieg und die dafür nötige Mobilisierung der Gesellschaft und aller und vor allem der Jugend braucht. Sie braucht die Wehrpflicht, um an die agierenden Leiber und die dazu denkenden Köpfe zu kommen, die dann für die Interessen der herrschenden Klasse in den Krieg ziehen. Denn ohne die Menschen am Abzug ist kein Krieg zu machen. Und wichtig ist hierbei, dass genau dies der wesentliche Punkt der Wehrpflicht aus der Perspektive der Bourgeoisie ist, über den wir aufklären müssen. Andere Aspekte, zum Beispiel, dass die Wehrpflicht die Leute am Studium oder an der Ausbildung hindert, ihre individuelle Freiheit mit Zwang beschneidet, dort besonders gemobbt wird, es ganz besonders sexistisch und so weiter zugeht, sind diesem wesentlichen Punkt mehr als unterzuordnen, um nicht Gefahr zu laufen, ihn zu relativieren. Denn sich so über untergeordnete Aspekte der Wehrpflicht aufzuregen, führt ins falsche Fahrwasser und klingt am Ende wie Verbesserungsvorschläge für eine schönere und angenehmere Wehrpflicht. Alle diese zugegebenen ekligen Zustände der Wehrpflicht der Bundeswehr, ob sie abgestellt werden oder nicht, ändern nichts an der Funktion der Wehrpflicht für den deutschen Militarismus. Untrennbar mit der Wehrpflicht verbunden sind die dazugehörenden Ersatzdienste, siehe Zivildienst und so weiter. Der Fakt dazu scheint ja auch bekannt zu sein. Keiner dieser Ersatzdienste entzieht sich der militärischen Verplanung. Es ist vollkommen irrelevant, was man in diesen Ersatzdiensten zu tun hat. In Gänze wird man mit und durch diese Dienste auf eine Position im militärischen Apparat bzw. seinem zivilen Vorbild an der Heimatfront einsortiert. Aus Vögel beobachten und Senioren bespaßen wird dann im Kriegsfall sehr schnell Versorgungs-, Lazarett- und Minenräumdienst und so weiter. Wer also jeglichen Dienst für den deutschen Militarismus, für den Krieg wirklich verweigern will, der muss die Wehrpflicht und ebenso alle Ersatzdienste verweigern. Dieser Zusammenhang ist keine neue Erkenntnis und trotzdem ist er immer noch nicht angekommen in den Jugendorganisationen. Zurück zu den Perspektiven. Es gibt ja noch eine weitere. Es gibt noch eine andere Perspektive auf die Wehrpflicht als die der Bourgeoisie, nämlich unsere. Für uns kann die Wehrpflicht ebenso eine Funktion erfüllen. Denn mit den Wehrpflichtigen und derzeit nur mit den Wehrpflichtigen, also mit den Leuten, die der Staat bewaffnet, in Uniform steckt, in seinem militärischen Apparat pfercht, bekommen wir Einblick in eben diesen Apparat. Mit diesem Einblick können wir gezielt Gegenpositionen entwickeln, Widerstand koordinieren. Derzeit können wir nur mit den Wehrpflichtigen diese Gegenposition und sogar diesen Widerstand in die Armee tragen. Der zweite wesentliche Aspekt der Wehrpflicht aus unserer Perspektive ist der Umstand, dass die Wehrpflicht derzeit der nahezu einzigste Ort ist, um an militärisches Wissen zu gelangen und den Umgang mit der Waffe zu erlernen. Es mag auch andere Orte geben, wie Schützenvereine oder selbstorganisierte Wehrübungen, aber diese sind quali- und vor allem quantitativ kein Vergleich zur Wissenserlangung im Militär und deswegen zu vernachlässigen. Die Friedensbewegung und die kommunistische Bewegung, wie auch immer das zusammengeht, sind derzeit Lichtjahre von einer Position entfernt, um auch nur am Ansatz so viel Protest und Widerstand auf die Straße zu bringen, um die kommende Wiedereinführung der Wehrpflicht zu verhindern. Wären wir in so einer Machtposition, würden wir uns hier und sicher nicht nur von 35 oder 40 Leuten über ganz andere Sachen unterhalten. Der vermeintliche Dreh- und Angelpunkt, alles gegen die Wehrpflicht, den so viele sehen, ist also bestenfalls irrelevant. Die Wehrpflicht ist wesentlicher Bestandteil der Militarisierung, kommt und wird uns gegenüberstehen und stellt gleichzeitig einen möglichen Hebelpunkt im Kampf gegen deutschen Militarismus dar. Damit müssen wir umgehen. Schon deswegen ist das Streiten und Agitieren gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht verschwendete Zeit, verschwendete Kraft. Und noch viel wichtiger, dieses Schattenboxen führt in die Illusion, dass die Verhinderung der Wehrpflicht ein Schritt weiter in antimilitaristischen Kampf wäre. Das ist nicht der Fall. So wie auch die Aussetzung der Wehrpflicht uns nicht einen Millimeter weiter im Kampf gegen den deutschen Militarismus gebracht hat. Ich meine ganz im Gegenteil. Diese in den aussichtslosen Kampf gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht gesteckte Kraft muss in eine kämpferische Position gesteckt werden, die ansagt, was wir tun, wenn die Wehrpflicht da ist. Sonst kommen wir aus diesem Kaninchen-Schlange-Ding nicht raus. Die Frage, die sich wirklich stellt, nutzen wir das Mittel Wehrpflicht, das uns der Staat gegen den deutschen Militarismus gegen sich selbst in die Hand gibt oder nicht? Das zur Darstellung der Analyse, von der ich nun im Weiteren ausgehe. Die Analyse ist die kalte Darlegung der widersprüchlichen Verhältnisse. Sie ist Ausgangslage des Nachdenkens, wie ich mit diesen Sachen in der Öffentlichkeit, in Aufrufen, in Aktionen umgehe. Die Analyse ist nicht das, was ich auf Transparente male und in Erklärungen rausgebe, denn ich muss schauen, wo die Leute stehen, wenn ich sie erreichen will. Dieser ganze strategisch-taktische Umgang mit der Analyse hat nichts damit zu tun, dass ich zum Beispiel die Jugend für zu blöde halte oder ihr die Wahrheit vorenthalten will. Die Leute stehen nicht auf diesen oder jenen Bewusstseinsstand, weil sie blöde sind oder nicht, sondern weil ihr Sein das Bewusstsein bestimmt und nicht andersrum. Beim heutigen Bewusstseinsstand der Arbeiterjugend in diesem Land würde ein offenes Begrüßen der Wehrpflicht, ein Aufruf zum Schießenlernen für den kommenden gewaltsamen Klassenkampf uns nicht weiterbringen. Was wir sagen, muss uns aber weiterbringen, aber es muss auch unserer Analyse entsprechen und darf ihr bei aller Taktik nicht widersprechen. Roland, bereit machen? Ich möchte hier also eine Losung jenseits von gegen die Wehrpflicht und Hurra, Wehrpflicht nicht schuldig bleiben. Jetzt zum Umgang mit der Wehrpflicht in Propaganda und Aktion. Ich meine, jetzt schon vor der Wiedereinführung der Wehrpflicht muss eine Handlungslinie her, die zwingend an folgenden drei wesentlichen Markierungen entlang führen muss. Eins, eine klare Darlegung des Wesens und der Geschichte der Bundeswehr, deren Existenz schon durch das Potsdamer Abkommen illegal ist. Diese Armee samt und sonders von Nazi-Militärs aufgebaut wurde, die ihre Tradition durch die Generation weitergegeben hat, hin zu einer heutigen Bundeswehr, die ein wichtiges Zentrum des organisierten Faschismus bzw. rechter Terrorströmung darstellt. Zur Geschichte der Bundeswehr gehört ihr entgegengestellt die Geschichte der NVA als vollkommen andere Armee, deren Auftraggeber, also die DDR, die gegen den deutschen Militarismus gegründet werden musste, ihn Jahrzehnte in Schach hielt, so in Schach hielt, wie es noch nie wieder jemand danach geschafft hat. Zu entlarven ist weiterhin, die Bundeswehr ist nicht die schlecht ausgerüstete Gurkentruppe, als die man sie hinstellt, um ihre milliardenschweren Aufrüstungen zu rechtfertigen. Sie ist eine weltweit agierende, imperialistische Hightech-Interventionsarmee, die dabei ist, in Europa die militärische Führung zu übernehmen. Punkt 2. Dazu gehört eine Gegenüberstellung unserer und der pazifistischen Position. Dazu bedarf es keiner Herabwürdigung des pazifistischen Widerstandes. Es bedarf aber der Entlarvung des im Pazifismus liegenden Grundwiderspruchs, der nicht zu lösen ist und der den animistischen Kampf in letzter Konsequenz verunmöglicht. Das mag für nicht wenige eine bittere Pille sein. Dazu gehört eine Darlegung des Wesens der Wehrpflicht aus unserer und der Perspektive der Bourgeoisie. Es muss auf den Tisch, dass die Wehrpflicht eine Gleichzeitigkeit darstellt. Eine Gleichzeitigkeit von reaktionärer Funktion für die herrschende Klasse und fortschrittlicher Option für den antimilitaristischen Kampf gegen diese Klasse. Punkt 3. Dazu gehört eine schonungslose Darlegung der Optionen, die wir im Umgang mit der Wehrpflicht haben, und die klare Ansage, welche nicht. Und auf der Haben-Seite sehe ich genau zwei Optionen. A. Den Königsweg. rein die Armee, um dort antimilitärische Arbeit zu leisten, sich militärisches Wissen anzueignen. Dieser Weg ist eine große Herausforderung für den Betreffenden und die Organisation, aber er ist nicht unmöglich. Ich habe mehrere Genossen kennenlernen dürfen, die das in kollektiver Aktion mit ihrer Organisation erfolgreich durchgezogen haben. Ich habe Leute kennengelernt, die haben in der Kaserne, obwohl sie extra in Teile der Armee gesteckt wurden, die nochmal besonders rechts sind, haben sie trotzdem geschafft, Leute zu überzeugen, bis kurz davor hin, dass sie das öffentliche Gelöbnis verweigert haben. Ich habe Leute kennengelernt, die haben das Papier bekommen, weil sie bei der Marine gedient hätten oder haben oder die Wehrpflicht gemacht haben, dass sie ein Meuterer sind, weil sie einfach Widerstand da geleistet haben. Und vor allen Dingen finde ich ein grandioses Beispiel, da müssen wir jetzt mal die älteren Genossen weiterhelfen. Und zwar, es ist dazu gekommen, dass man geschafft hat, dass eine Gruppe von Bundeswehrsoldaten in Uniform am 1. Mai marschiert ist, mit der roten Fahne vorweg und die Bundeswehrsoldaten gesagt haben, die Wehrpflichtigen in Uniform gesagt haben, kommt der Marschbefehl, marschieren wir nach Bonn. Und das mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Das ist wirklich der absolute Hammer. Das ist das, was meiner Erachtens für den kommunistischen Widerstand aus nicht-pazifistischer Sicht wirklich reinstes Wasser ist. Aber es gibt auch noch einen anderen Weg, der aus mehreren Gründen schlechtere Weg, weil er wenig Kontakt zu Soldaten einbringt und eine militärische Ausbildung ausschließt. Jedoch auf der anderen Seite sehr öffentlichkeitswirksam sein kann. Gemeint ist die totale Verweigerung jeglicher militärischen wie militärisch verplanten Dienstes. Dies wird in diesem Land vom Militär und obendrein vom Staat quasi als Verbrechen geahndet und nennt sich totale Kriegsdienstverweigerung. Jedoch ist die TKV, die ich meine, eben nicht jene in der üblichen pazifistischen Form, sondern muss unmissverständlich nicht pazifistisch motiviert sein. Die TKV, die ich meine, geschieht nicht in Form einer individuellen Verweigerung im stillen Kämmerlein, sondern in Form eines Angriffs, einer Anklage gegen den deutschen Militarismus. Diese nicht-pazifistische TKV ist nur sinnvoll, wenn sie die maximal zu erreichende Öffentlichkeit und die maximal erreichbare Eskalation des Konfliktes mit dem Staat anvisiert. Das kann Haft in der Kaserne oder ein Gerichtsprozess sein. Es kommt sowieso zu beiden Sachen, der dann zur Bühne gegen Staat und Militarismus genutzt wird. Ich muss hier fairerweise sagen, dass ich natürlich nicht verhindern kann, vor allem von der Perspektive der annektierten DDR auszugehen, auf die Situation dort und das nicht nur im Rückblick auf die 90er oder die 2000er Jahre, sondern meiner Meinung nach ganz besonders jetzt passt diese antimilitaristische Kampfform der nicht-pazifistischen TKV sehr gut. Aber auch im Westen kann diese Form des Kampfes, die die Wehrpflicht ausnutzt, um in die Kaserne zu kommen und den deutschen Militarismus dort und vor Gericht ans Tageslicht zu zerren, funktionieren. Wobei es sekundär um irgendeinen Prozess geht, sondern um die antimilitaristische Mobilisierung durch Solidaritätsbewegung. Prozess und so weiter. Natürlich ist die ganze Sache der juristischen Auseinandersetzung unter Ausschluss der naiven Hoffnung zu betreiben, dort irgendwas juristisch gewinnen zu können, sondern die Auseinandersetzung als maximal große Bühne gegen den deutschen Militarismus zu nutzen. So kommt es wohl selten vor, als Beispiel, dass vor einem randvollen Saal eines Landesgerichtes, nämlich in Neubrandenburg in meinem Fall, dort eine einstimmige Rede gegen den deutschen Militarismus und die Angst vor der DDR gehalten wurde. Wie gesagt, randvoller Saal mit jungen Leuten aus der Region und das Gericht dem nichts entgegensetzen konnte. Zumal auch, glaube ich, es einmalig gewesen ist, leider bis heute, dass vor einer Bundeswehrkaserne in Engelvorpommern eine Demo stattgefunden hat. Die Sachen wurden möglich durch die TKV. Beide Handlungsweisen bedingen die Organisierung der Leute und der absoluten Fokussierung der jeweiligen Organisation auf die Auseinandersetzung mit den Inhalten und Konsequenzen aus diesen Punkten. Dazu gehört die Vorbereitung der solidarischen Unterstützung derjenigen, die eine dieser beiden antimilitaristischen Aktionen wagen. Für die Aktivisten wie für die Organisation kann es zu immensen Herausforderungen kommen. Die FDJ hat seinerzeit im Zuge der Nein zu Berlin ihrer Armeekampagne jeden Kubikzentimeter ihrer Ressourcen aktivieren müssen und das für nur eine Person im Bundeswehrknast, der dann vor Gericht geschleift wurde. Alles an Manpower und Energie musste auf den Tisch, um aus dieser Tat eines Einzelnen eine kollektive, eine organisierte Kampagne zu machen. Die FDJ war damit sehr erfolgreich, aber kam damit auch an ihre Grenzen, Grenzen ihrer Belastbarkeit und eigentlich war sie schon drüber. Jedoch hat die Nein zu Berlin und ihre Armeekampagne gezeigt, was so eine Aktion auch an Ressourcen generiert, wie sie eine Organisation nach vorne werfen kann. Der antimilitaristische Kampf in der Bundeswehr und die totale Kriegsdienstverweigerung, diese beiden Wege, die nicht-pazifistische totale Kriegsdienstverweigerung, diese beiden Wege sehe ich im Umgang mit der Wehrpflicht als unser Instrument des Kampfes gegen deutschen Militarismus, einen dritten Weg des Umgangs mit der Wehrpflicht, der kein Herumlavieren um Widersprüche ist, der nicht inkonsequent ist, nicht der Ausgangsanalyse widerspricht, sehe ich nicht. So zu tun, als könnte man sich waschen, um den Pelz nass zu machen, als könnte man irgendwie ohne Auseinandersetzung mit dem Militär und dem Staat Widerstand leisten, ist unaufrichtig und versucht, eine Hintertür aufzumachen, die es nicht gibt und vor allen Dingen schafft Illusionen über unsere Position im Kampf gegen den Krieg und für die Jugend. Das alles sind sehr große Worte, aber es geht gar nicht darum, dass jetzt alle im Zuge der Wehrpflicht sich mit dem Staat und der Bundeswehr anlegen sollen. Es ist schon anhand unserer Ressourcen utopisch. Es geht um viel Wichtigeres als die Handlung selbst. Die Handlung steht ja erst am Ende des Erkenntnisprozesses. Die Handlung ist erst das Resultat eines konsequent antimilitaristischen Bewusstseins, das pazifistische Irrwege überwunden hat. Es geht jetzt darum, das Bewusstsein zu schaffen, dass es keinen Weg vorbei an der Auseinandersetzung mit der Wehrpflicht gibt, wenn wir der Bundeswehr im antimilitaristischen Kampf begegnen wollen. Wenn das klar ist, dann ist es vollkommen okay, vor diesen krassen Aktionen zurückzuweichen. Es muss uns nur bewusst sein, dass es ein Zurückweichen ist. Es ist okay und es muss okay sein, weil jeder sich selber genau überlegen muss, ob er in dieses Feuer geht, sich jede Organisation genau überlegen muss, wen sie in dieses Feuer schickt und wie sie diesen Leuten den Rücken stützt, welche Mittel und Kräfte sie dafür aufbringen kann. Und dieser Aufwand ist immens. Die Kraft, die benötigt wird, ist immens. Und anhand dessen wird schon klar, wie viele draußen dafür kämpfen müssen, damit die Aktivisten drinnen, in der Truppe, im Bundeswehrknast nicht unter die Räder kommen. Jeder Schritt der Bundeswehr gegen die Aktivisten muss öffentlich gemacht werden durch die Entfaltung einer Solidaritätskampagne. Deshalb braucht es dann auch jeden, der nicht den Mut hat, direkt an der Front, direkt in der Armee oder in der TKV zu gehen. Den braucht es dann eben an seinem Platz draußen für die da drinnen. Und nur so kann es funktionieren. Das ist eine klare Linie für eine gezielte, nachvollziehbare Aktion. Das generiert Kräfte, das schult uns im Kampf und lässt uns unsere Aktion, unsere Kraft erkennen. Selbst inmitten der derzeitigen Ohnmacht. Ich glaube, dass es alles das an Ehrlichkeit braucht, wenn wir uns Antimilitaristen in diesem Land mit seiner Geschichte zum Thema Wehrpflicht zu Wort melden und dann zur Tat schreiten. Es braucht die Ehrlichkeit, unsere Kräfte klar einzuschätzen und sie auf lohnende Ziele zu lenken. Es braucht meiner Meinung nach diesen roten Faden entlang dieser drei Punkte, zumindest im Groben, und einen fortschrittlichen Umgang mit der Wehrpflicht klar zu kriegen. Auch wenn das vielleicht weniger Sympathien einbringt, als das derzeitige von jedem ein bisschen, und das sehe ich bei der SDJ wie der FDJ, das derzeit in den Dokumenten der beiden hier vertretenen Organisationen, wie ich gerade gesagt habe, zu erlesen ist. Ich kann verstehen, dass man es irgendwie allen recht machen möchte, viele junge Leute ansprechen möchte, aber wir müssen anfangen, die Sachen klar zu benennen, sonst fallen sie uns auf die Füße, wenn es wirklich losgeht. Soweit von mir.